Willkommen zur Luftpost von Sven Rentschler. In diesem Podcast geht es um gesunde Luft, moderne Lüftungstechnik und intelligente Lösungen für Industrie, Gewerbe und Küchen. Diese Folge ist Teil unserer KI-unterstützten Wissensreihe. Dafür bündeln wir Inhalte aus zahlreichen Blogartikeln, Videos und Projekten von Reven und bereiten sie strukturiert und verständlich für euch auf. In den nächsten Minuten führt euch eine ruhige Erzählerstimme durch dieses Thema und fasst unser gesammeltes Wissen kompakt zusammen. Viel Spaß bei dieser Luftpost-Episode.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode rund um ein Thema, das uns alle betrifft und über das wir im Alltag erstaunlich selten wirklich nachdenken. Die Luft, die wir jeden Tag einatmen. Diese Episode ist in gewisser Weise etwas Besonderes, denn sie schließt einen Kreis. Vor einigen Jahren entstand eine Podcast-Serie mit dem Titel Missverständnisse in der Lüftungstechnik und Luftreinhaltung. In dieser Serie ging es um typische Fragen und Irrtümer rund um das Thema Luft. Also darum, wie Luft eigentlich funktioniert. Wie Schadstoffe entstehen und wie sie wieder aus der Luft entfernt werden können. Die Resonanz auf diese Podcast-Serie war überraschend groß. Viele Zuhörer meldeten sich. Es kamen neue Fragen. Und es entstanden interessante Diskussionen. Mit der Zeit wurde immer deutlicher, dass diese Themen nicht nur Fachleute interessieren. Auch Menschen außerhalb der Branche waren neugierig. Denn Luft ist etwas sehr Alltägliches. Und gleichzeitig etwas erstaunlich Komplexes. Schließlich entstand aus dieser Podcast-Reihe ein Buch mit genau diesem Titel. Und heute passiert gewissermaßen das Gegenteil. Heute wird aus diesem Buch wieder ein Podcast. In dieser Episode gehen wir gemeinsam durch die wichtigsten Kapitel dieses Buches. Wir sprechen über typische Missverständnisse, über verbreitete Annahmen und über physikalische Zusammenhänge, die oft unterschätzt werden. Denn gerade beim Thema Lüftung und Luftreinhaltung gibt es erstaunlich viele falsche Vorstellungen. Viele Menschen glauben zu wissen, wie Lüftung funktioniert. Doch wenn man genauer hinschaut, merkt man schnell, dass viele dieser Annahmen nur teilweise stimmen. Manchmal sind sie sogar komplett falsch. In dieser Episode gehen wir deshalb Schritt für Schritt durch 6 zentrale Fragen. Erstens. Wie werden Schadstoffe eigentlich abgesaugt? Zweitens, wie funktioniert Luftreinigung wirklich? Drittens, was ist der Unterschied zwischen Partikeln, Aerosolen und Dämpfen? Viertens, kann ultraviolettes Licht tatsächlich Viren oder Gerüche aus der Luft entfernen? Fünftens, wie bewegen sich Luftströmungen in Räumen wirklich? Und sechstens, schließlich eine ganz grundlegende Frage. Wie kann man Luftverschmutzung überhaupt messen? Beginnen wir mit dem ersten Kapitel des Buches. Dort geht es um eine scheinbar sehr einfache Frage. Wie kann etwas abgesaugt werden? Auf den ersten Blick klingt diese Frage fast banal. Viele Menschen würden spontan sagen, man braucht einfach einen starken Ventilator oder eine leistungsfähige Absauganlage. Doch so einfach ist es leider nicht. Um dieses Prinzip wirklich zu verstehen, hilft ein sehr alltägliches Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie möchten mit einem Staubsauger einige Brotkrümel vom Teppich aufsaugen. Ein ganz gewöhnlicher Vorgang. Solange sich die Staubsaugerdüse direkt über den Krümeln befindet, funktioniert das problemlos. Die Krümel verschwinden sofort. Doch sobald Sie die Düse ein Stück anheben, passiert etwas Interessantes. Die Wirkung nimmt deutlich ab. Und wenn Sie die Düse noch weiter entfernen, bleiben die Krümel einfach liegen. Genau dieses Verhalten gilt auch für technische Absaugsysteme. In der Lüftungstechnik gibt es deshalb ein ganz wichtiges Grundprinzip. Erst erfassen, dann absaugen. Diese Reihenfolge ist entscheidend. Denn nur wenn ein Schadstoff zuerst erfasst wird, kann er anschließend zuverlässig abgesaugt werden. Viele Missverständnisse entstehen genau an dieser Stelle. Denn viele Menschen glauben, dass eine starke Absauganlage automatisch alles erfasst, was sich in ihrer Nähe befindet. Doch das stimmt nicht. Die Saugleistung nimmt mit zunehmendem Abstand extrem schnell ab. Deshalb spielt die richtige Positionierung einer Absaugöffnung eine entscheidende Rolle. Ist sie zu weit entfernt, wird der Schadstoff gar nicht erst erfasst. Und was nicht erfasst wird, kann auch nicht abgesaugt werden.
Das klingt logisch.
In der Praxis wird dieser Zusammenhang jedoch erstaunlich oft unterschätzt. Man konzentriert sich häufig auf die Leistung der Anlage.
Also auf Luftvolumenströme, auf Ventilatoren oder auf Motorleistungen. Dabei ist ein anderer Faktor oft viel entscheidender:
die Position der Erfassung. Ein gutes Beispiel dafür findet man in Großküchen. Dort entstehen beim Kochen große Mengen an Dampf und Aerosolen. Viele Menschen gehen davon aus, dass eine große Küchenhaube automatisch alle aufsteigenden Dämpfe absaugt.
Doch die Realität sieht oft anders aus.
Wenn sich die aufsteigenden Kochphrasen außerhalb des Erfassungsbereichs befinden, können sie sich im Raum verteilen.
Die Folge sind Gerüche,
Fettablagerungen und eine insgesamt schlechtere Luftqualität. Ein ähnliches Problem findet man auch im Maschinenbau. Dort entstehen beim Bearbeiten von Metallen häufig Ölnebel und Aerosole. Diese müssen möglichst nah an der Entstehungsquelle erfasst werden. Andernfalls verteilen sie sich in der gesamten Halle und können nicht abgesaugt werden.
So wird dann die Luftreinigung deutlich schwieriger.
Kommen wir nun zum zweiten Kapitel des Buches. Hier geht es um eine Frage, die auf den ersten Blick ebenfalls recht einfach erscheint. Wie kann Luft eigentlich gereinigt werden? Viele Menschen denken dabei sofort an Filter.
Das ist verständlich.
Filter begegnen uns in vielen Bereichen unseres Alltags. Im Staubsauger, im Auto oder in Luftreinigern für Wohnräume. Das grundlegende Prinzip scheint also klar zu sein. Schmutzige Luft strömt hinein. Ein Filter hält die Partikel zurück. Saubere Luft strömt wieder heraus. Doch in der technischen Luftreinigung ist die Realität etwas differenzierter. Es gibt nämlich zwei grundlegend unterschiedliche Verfahren: das Filtern und das Abscheiden. Diese beiden Begriffe werden im Alltag häufig durcheinander gebracht. Dabei handelt es sich um zwei ganz verschiedene physikalische Prinzipien. Beim Filtern strömt die Luft durch ein Material aus sehr feinen Fasern. Diese Fasern bilden eine Art dreidimensionales Netz. Wenn die Luft durch dieses Netz strömt, bleiben Partikel daran hängen.
Man kann sich das ein wenig wie ein Spinnennetz vorstellen.
Die Luft kann hindurchströmen. Die Partikel bleiben hängen. Dieses Prinzip wird beispielsweise bei HEPA-Filtern eingesetzt. HEPA steht für High Efficiency Particulate Air. Diese Filter sind in der Lage, selbst sehr kleine Partikel aus der Luft zu entfernen. Sie werden deshalb in vielen Bereichen eingesetzt.
Zum Beispiel in Reinräumen,
in Krankenhäusern
oder in hochwertigen Luftreinigern.
Doch Filter haben auch Nachteile. Je mehr Partikel sich im Filter ansammeln, desto größer wird der Widerstand für die Luftströmung. Das bedeutet, dass Ventilatoren stärker arbeiten müssen.
Der Energieverbrauch steigt.
Und irgendwann muss der Filter ausgetauscht werden.
Neben dem Filtern gibt es deshalb noch ein zweites Prinzip:
das sogenannte Abscheiden. Beim Abscheiden wird die Luft nicht durch ein Filtermaterial geleitet. Stattdessen wird sie gezielt in eine rotierende Bewegung versetzt.
Durch diese Rotation entstehen Zentrifugalkräfte.
Diese Kräfte schleudern Partikel aus der Luft heraus.
Die Partikel werden nach außen gedrückt
und prallen schließlich gegen die Wand eines Abscheiders. Dort können sie sich absetzen. Ein sehr bekanntes Beispiel für dieses Prinzip ist der Zyklonstaubsauger. In einem Zyklonstaubsauger wird die Luft in eine spiralförmige Bewegung gebracht.
Die Partikel werden nach außen gedrückt
und können sich anschließend im Staubbehälter sammeln. Interessant ist dabei, dass dieses Prinzip sogar ein Vorbild in der Natur hat:
Wirbelstürme.
In einem Wirbelsturm entstehen enorme Fliehkräfte. Diese Kräfte können Partikel, Staub oder Wassertröpfchen aus der Luft herausdrücken. Ingenieure haben dieses natürliche Prinzip beobachtet und daraus technische Lösungen entwickelt. So entstehen sogenannte Zyklonabscheider. Diese Geräte nutzen genau dieses physikalische Prinzip. Die Luft wird in Rotation versetzt.
und die Partikel werden aus dem Luftstrom herausgeschleudert. Solche Systeme werden häufig dort eingesetzt, wo sehr große Mengen an Partikeln entstehen. Zum Beispiel in industriellen Anwendungen, im Maschinenbau oder in der Lebensmittelproduktion. Ergänzende Informationen finden Sie hierzu auch in unserem neuen X-Cyclon-Abscheiderleitfaden. Den Download-Link finden Sie in den Shownotes, also dem Textbeschrieb zu dieser Podcast-Episode. Kommen wir nun zum dritten Kapitel. Hier geht es um ein Missverständnis, das besonders häufig vorkommt. Viele Menschen gehen davon aus, dass Luft sauber ist, sobald keine Partikel mehr darin enthalten sind. Doch diese Annahme stimmt nur teilweise. Denn Luft kann stark belastet sein, ohne dass man überhaupt etwas sehen kann. Ein gutes Beispiel dafür ist eine Tankstelle. Wenn Sie Ihr Auto betanken, nehmen Sie sofort den typischen Benzingeruch wahr. Dieser Geruch ist sehr deutlich. Doch wenn Sie sich die Luft genauer anschauen könnten, würden Sie wahrscheinlich kaum sichtbare Partikel entdecken. Was wir in diesem Moment wahrnehmen, sind gasförmige Stoffe, also Dämpfe. Und genau hier liegt ein wichtiges Missverständnis. Viele Luftreinigungssysteme konzentrieren sich ausschließlich auf Partikel. Doch Dämpfe verhalten sich völlig anders. Sie bestehen aus einzelnen Molekülen. Und diese Moleküle sind so klein, dass sie durch viele Filtersysteme einfach hindurchgehen. Ein weiteres Beispiel findet man in der Metallbearbeitung. Dort werden häufig Kühl- und Schmierstoffe eingesetzt. Diese Flüssigkeiten erfüllen eine wichtige Aufgabe. Sie kühlen Werkzeuge. Sie reduzieren Reibung. Und sie verbessern die Qualität der Bearbeitung. Doch unter bestimmten Bedingungen können Teile dieser Flüssigkeiten verdampfen. Dabei entstehen Dämpfe. Diese Dämpfe verteilen sich in der Luft und können später wieder kondensieren. Das bedeutet, sie schlagen sich an Oberflächen nieder. Zum Beispiel an Wänden, an Maschinen oder in Abluftkanälen. In Großküchen kann ein ähnliches Problem auftreten. Beim Frittieren oder Braten entstehen Fett- und Öldämpfe. Diese Dämpfe steigen zunächst mit der warmen Luft nach oben. Doch wenn sie später wieder abkühlen, können sie sich an Oberflächen absetzen. Die Folge sind Fettablagerungen. Und diese Ablagerungen können langfristig sogar zu Brandgefahren führen. Deshalb ist es wichtig, nicht nur Partikel zu betrachten. Auch gasförmige Stoffe müssen berücksichtigt werden. Kommen wir nun zum vierten Kapitel. Hier geht es um ein Thema, das während der Corona-Pandemie weltweit diskutiert wurde: UVC-Strahlung. Viele Menschen hatten plötzlich den Eindruck, dass UV-Licht eine Art Wunderlösung für die Luftreinigung sein könnte. Doch wie so oft ist die Realität etwas komplizierter. UVC-Strahlung wird tatsächlich schon seit vielen Jahrzehnten eingesetzt. Vor allem in der Medizintechnik. Dort wird sie verwendet, um Oberflächen zu desinfizieren. Oder um Wasser aufzubereiten. Das Prinzip ist relativ einfach. UVC-Strahlung kann die DNA von Mikroorganismen beschädigen. Dadurch verlieren Bakterien oder Viren ihre Fähigkeit, sich zu vermehren. In der Theorie klingt das sehr überzeugend. Doch in Lüftungsanlagen herrschen ganz andere Bedingungen. Die Luft bewegt sich dort ständig und häufig mit relativ hoher Geschwindigkeit. Das bedeutet, dass Mikroorganismen nur sehr kurze Zeit im Bereich der UV-Strahlung bleiben. Diese kurze Aufenthaltszeit reicht oft nicht aus, um eine vollständige Desinfektion zu erreichen. Hinzu kommt ein weiterer Punkt. Die Wirkung von UVC-Strahlung hängt stark von zwei Faktoren ab: der Intensität der Strahlung und der Dauer der Bestrahlung. Je stärker die Strahlung ist und je länger die Einwirkzeit dauert, desto größer ist die Wirkung. In vielen Lüftungsanlagen ist diese Einwirkzeit jedoch sehr kurz. Und deshalb ist die tatsächliche Wirkung oft begrenzt. Ein weiteres Missverständnis betrifft die Beseitigung von Fetten und Ölen. Manche Hersteller behaupten, dass UVC-Strahlung in Küchenabluftanlagen Fett und Öl aus der Luft entfernen kann. Diese Vorstellung klingt zunächst plausibel. Doch bei genauerer Betrachtung zeigt sich ein anderes Bild. Öle und Fette können in der Luft in unterschiedlichen Formen vorkommen. Als Aerosole oder als verdampfte Moleküle. Die Entfernung solcher Stoffe aus einem Luftstrom ist ein komplexer Prozess. Und bisher gibt es keine überzeugenden wissenschaftlichen Nachweise dafür, dass UVC-Strahlung allein diese Aufgabe zuverlässig erfüllen kann. Das bedeutet nicht, dass UVC-Technologie grundsätzlich nutzlos ist. Sie kann durchaus sinnvoll eingesetzt werden, zum Beispiel als ergänzende Maßnahme. Doch sie ersetzt keine physikalische Luftreinigung. Und sie ersetzt auch keine durchdachte Lüftungstechnik. Im nächsten Teil unseres Podcasts wenden wir uns zwei weiteren spannenden Themen zu. Zum einen der Frage, wie Luftströmungen in Räumen tatsächlich verlaufen. Und zum anderen der Frage, wie Luftverschmutzung überhaupt gemessen werden kann. Denn nur was man messen kann, kann man auch wirklich verstehen. Und genau dort beginnt oft der Unterschied zwischen Annahmen und wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen. Kommen wir nun zum fünften Kapitel. Hier beschäftigen wir uns mit einer Frage, die viele Menschen fasziniert. Wie bewegen sich Luftströmungen eigentlich in einem Raum? Diese Frage klingt zunächst relativ einfach. Doch sobald man genauer hinschaut, wird schnell klar, dass die Realität deutlich komplexer ist. Während der Corona-Pandemie wurden in vielen Medien Grafiken gezeigt. Darauf waren Räume zu sehen. Und durch diese Räume verliefen Pfeile. Diese Pfeile sollten zeigen, wie sich Luft bewegt. Die Darstellung war oft sehr übersichtlich. Ein Pfeil kam von links, ein anderer von rechts. Und irgendwo dazwischen wurde die Luft abgesaugt. Solche Darstellungen vermitteln einen Eindruck von Ordnung, von klaren Strömungen, von einer Art unsichtbarem Luftsystem, das sich berechnen lässt wie Wasser in einem Rohr. Doch genau hier liegt ein großes Missverständnis. Luft verhält sich selten so einfach. In Wirklichkeit ist das Verhalten von Luftströmungen deutlich komplexer. Denn Luft reagiert auf viele verschiedene Einflüsse. Schon kleine Temperaturunterschiede können Luftbewegungen erzeugen. Warme Luft steigt nach oben. Kältere Luft sinkt nach unten. Diese Effekte nennt man thermische Strömungen. Doch damit ist das Verhalten der Luft noch lange nicht vollständig beschrieben. Auch die Geometrie eines Raumes spielt eine Rolle. Die Position von Möbeln, von Maschinen, von Wänden. All diese Faktoren beeinflussen die Bewegung der Luft. Und dann gibt es noch einen weiteren Faktor. Den Menschen selbst. Jeder Mensch erzeugt Wärme. Der menschliche Körper gibt kontinuierlich Energie an seine Umgebung ab. Diese Wärme erzeugt kleine thermische Auftriebsströmungen. Auf Bewegung im Raum verändert die Luftströmung. Wenn Menschen gehen, wenn Türen geöffnet werden oder wenn Maschinen laufen. All diese Faktoren beeinflussen die Luftströmung. Deshalb ist es in der Praxis oft sehr schwierig, Luftströmungen allein durch einfache Zeichnungen zu beschreiben. Aus diesem Grund greifen Ingenieure häufig auf eine andere Methode zurück. Computersimulation. Diese Simulation nennt man CFD-Simulation. CFD steht für Computational Fluid Dynamics. Dabei handelt es sich um numerische Berechnungsverfahren. Computerprogramme berechnen dabei, wie sich Flüssigkeiten oder Gase in einem bestimmten Raum bewegen. Solche Simulationen werden in vielen Bereichen eingesetzt. Zum Beispiel im Flugzeugbau oder im Motorsport. Dort untersucht man, wie Luft um ein Fahrzeug strömt und wie sich der Luftwiderstand reduzieren lässt. Auch in der Lüftungstechnik spielen solche Simulationen eine wichtige Rolle. Mit ihrer Hilfe lassen sich Luftströmungen sichtbar machen. Das ist besonders hilfreich, weil Luft selbst unsichtbar ist. Eine Simulation kann zeigen, wie Luft in einer Küche strömt oder wie sich Kochdämpfe unter einer Küchenhaube bewegen. Dabei ergeben sich manchmal überraschende Erkenntnisse. Zum Beispiel zeigt sich in Simulationen häufig, dass aufsteigende Kochphrasen nicht immer vollständig abgesaugt werden. Ein Teil dieser Luft kann sich verwirbeln, weil sie nicht rechtzeitig abgesaugt wird. Und anschließend aus der Erfassungseinrichtung entweichen und wieder in den Raum gelangen. Besonders dann, wenn sich die Dämpfe außerhalb des unmittelbaren Erfassungsbereichs befinden. In manchen Fällen zeigt sich sogar, dass bereits wenige Dezimeter Abstand entscheidend sein können. Das bedeutet, dass eine Absaugung nur dann wirklich effizient arbeitet, wenn sie sehr nah an der Quelle positioniert ist. Auch hier zeigt sich wieder das grundlegende Prinzip der Lüftungstechnik. Erst erfassen, Dann absaugen. Wenn dieser erste Schritt nicht funktioniert, kann auch der zweite Schritt nicht erfolgreich sein. Kommen wir nun zum sechsten Kapitel. Hier geht es um eine der wichtigsten Grundlagen der Luftreinhaltung. Die Messtechnik. Denn nur wenn man Luftqualität messen kann, lässt sie sich auch gezielt verbessern. In vielen Bereichen unseres Alltags ist Messtechnik selbstverständlich. Wir messen Temperaturen. Wir messen Geschwindigkeiten. Wir messen Druck. Doch bei der Luftqualität wird erstaunlich selten gemessen. Oft verlässt man sich auf Annahmen. Man geht davon aus, dass eine Lüftungsanlage schon funktionieren wird. Dass eine Absaugung ausreichend dimensioniert ist. Oder dass ein Filter seine Aufgabe erfüllt. Doch ohne Messung lässt sich das nur schwer überprüfen. Moderne Messtechnik bietet heute viele Möglichkeiten. Zum Beispiel sogenannte Partikelmessgeräte. Diese Geräte können die Anzahl und Größe von Partikeln in der Luft bestimmen. Sie erfassen zum Beispiel Feinstaub oder Aerosole. Solche Messungen sind besonders wichtig, wenn es um gesundheitliche Risiken geht. Doch Partikel sind nur ein Teil der Luftverschmutzung. Auch gasförmige Stoffe können eine große Rolle spielen. Zum Beispiel Lösungsmittel oder verdampfte Öle oder andere organische Verbindungen. Um solche Stoffe zu messen, werden andere Messgeräte benötigt. Deshalb ist es wichtig, beide Aspekte zu berücksichtigen. Partikel und gasförmige Stoffe. Erst wenn beide gemessen werden, entsteht ein vollständiges Bild der Luftqualität. In der Praxis wird jedoch oft nur ein Teil dieser Belastungen untersucht. Man misst vielleicht die Partikelkonzentration. Doch Dämpfe bleiben unberücksichtigt. Oder umgekehrt. Dabei wäre eine umfassende Analyse häufig sehr hilfreich. Sie könnte zeigen, ob eine Lüftungsanlage tatsächlich effizient arbeitet oder ob Verbesserungen notwendig sind. Trotz der technischen Möglichkeiten wird Messtechnik in der Praxis noch zu selten eingesetzt. Viele Betreiber verlassen sich auf Annahmen. Nach dem Motto, es wird schon funktionieren. Doch ohne Messungen bleibt diese Annahme genau das. Eine Annahme. Deshalb ist Messtechnik eine wichtige Grundlage für eine wirklich funktionierende Luftreinhaltung. Sie schafft Transparenz. Sie liefert objektive Daten. Und sie ermöglicht es, Systeme gezielt zu verbessern. Damit kommen wir zum Schluss dieser Episode. Wenn man sich mit Lüftungstechnik und Luftreinhaltung beschäftigt, erkennt man schnell ein zentrales Problem. Luft ist unsichtbar. Wir können sie nicht sehen. Wir sehen ihre Bewegung nicht. Und oft bemerken wir ihre Veränderung erst sehr spät. Vielleicht liegt genau darin der Grund für viele Missverständnisse. Denn was wir nicht sehen können, unterschätzen wir leicht. Doch saubere Luft ist kein Luxus. Sie ist eine grundlegende Voraussetzung für Gesundheit, für Sicherheit und für gute Arbeitsbedingungen. In Produktionshallen, in Küchen, in Büros, in Schulen und natürlich auch in unserem Alltag. Je besser wir verstehen, wie Luft funktioniert, desto besser können wir sie reinigen. Und desto besser können wir Räume gestalten, in denen Menschen gesund arbeiten und leben können. Ich hoffe, diese Episode hat Ihnen einige interessante Einblicke gegeben. Vielleicht hat sie auch dazu angeregt, über Luft einmal etwas genauer nachzudenken. Denn obwohl sie uns ständig umgibt, bleibt sie oft unbeachtet. Dabei ist sie eines unserer wichtigsten Lebensmittel. Zusatzkapitel: Hinweis zum Buch. Bevor wir diese KI-Podcast-Episode beenden, noch ein kurzer Hinweis für alle, die sich intensiver mit den Themen aus diesem Podcast beschäftigen möchten. Die Inhalte dieser Episode basieren auf dem Buch Missverständnisse in der Lüftungstechnik und Luftreinhaltung. Dieses Buch ist im Fachbuchprogramm der CCI Dialog GmbH in Karlsruhe erschienen. Der CCI Verlag veröffentlicht seit vielen Jahren Fachliteratur rund um die Themen Lüftung, Klima und Kältetechnik. Dabei geht es unter anderem um aktuelle Entwicklungen in der Gebäudeautomation, um Fragen der Energieeffizienz, um neue Anforderungen im Brandschutz sowie um technische Lösungen im Bereich der Lüftungs- und Klimatechnik. Auch Themen wie Klimawandel, Infektionsschutz und moderne Planungstechnologien spielen dabei eine immer größere Rolle. Das Buch, über das wir in dieser Episode gesprochen haben, gehört genau in dieses Umfeld. Es richtet sich an Fachleute aus der Branche, aber auch an interessierte Leserinnen und Leser, die verstehen möchten, wie Lüftungstechnik und Luftreinhaltung tatsächlich funktionieren. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, finden Sie weitere Informationen zum Buch auf der Website des CCI Verlags. Den entsprechenden Link haben wir Ihnen in den Shownotes dieser Episode hinterlegt. Dort können Sie sich auch eine ausführliche Beschreibung des Buches ansehen und weitere Fachliteratur aus der Lüftungs- und Klimatechnik entdecken. Vielleicht ist das eine interessante Ergänzung zu dieser Podcast-Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten KI-Luftpost-Podcast-Episode von Sven Rentschler.
Das war die Luftpost-Podcast-Episode. Die Inhalte dieser Folge wurden in einer KI-gestützten Wissensform zusammengefasst und basieren auf unseren Erfahrungen, Projekten und Veröffentlichungen rund um Lüftungstechnik und Luftreinhaltung bei Reben. Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung und ein Abonnement des Luftpost-Podcasts. Bis bald und bis zur nächsten Luftpost von Sven Rentschler.